Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, schön, dass du dich für diese Folge interessierst. Denn in dieser Folge habe ich eine Podcast-Gästin, Judith, die, ja, wie soll ich sagen, die hat ihr Herz geöffnet und nimmt uns mit sozusagen auf eine Reise in die Vergangenheit. In die Vergangenheit, als sie 6 Kinder verloren hat, eins davon durch eine stille Geburt. Und sie erzählt, was es mit ihr gemacht hat. Sie erzählt von ihrer Trauerbewältigung, also von ihrem Umgang mit ihrer Trauer. Sie erzählt, was sie darüber denkt, wie die Gesellschaft damit umgeht. Na, dass das immer noch ein Tabuthema ist, dass wir immer wieder schnell funktionieren sollen und bloß nicht reflektieren, sondern schnell wieder weiter in den Alltag, ins Funktionieren kommen sollen. Und sie kritisiert ganz klar, dass Frauen, die sowas erlebt haben, alleine gelassen werden. Sie erzählt sehr offen davon, dass sie hat 2 Kinder, 2 lebende Kinder. Und sie erzählt sehr offen von den Schwangerschaften und wie viel Angst sie hatte in diesen Schwangerschaften. Und ich finde es auch ganz spannend, dass sie sagt, ich konnte das eigentlich erst später aufarbeiten, diese 6 Fehlgeburten. In dem Moment war das gar nicht so richtig möglich, weil mein Fokus darauf lag, wieder schwanger zu werden, beziehungsweise eine gesunde Schwangerschaft zu erleben. Also, vielen lieben Dank, liebe Judith, dass du uns daran teilhaben lässt, an einem sehr intimen, sehr persönlichen Thema. Und dafür soll ja auch mein Podcast stehen, solche Themen zu enttabuisieren. Das ist mir wahnsinnig wichtig, aber das wisst ihr ja inzwischen schon. Wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail, podcast@praxis-apia.de. Ich unterhalte mich gerne mit dir und höre mir gerne deine Geschichte an. Aber jetzt erstmal die tolle Judith, die bei mir im Podcast ist. Liebe Judith, herzlich willkommen in meiner Podcast-Folge.
Hallo Kathi, vielen Dank für die Einladung und hallo auch an alle, die jetzt zuhören.
Ja, ich steige einfach mal ein und frage dich, wo stand Judith vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren? Wo warst du da? Was hast du gedacht über Kinder, über Ehe, über Familie? Wo standest du?
Ja, also vor 10 Jahren, da haben mein Mann und ich geheiratet und mit dieser ganzen Entscheidung für diese Beziehung und diese Ehe waren wir auch ganz sicher, Familie gründen zu werden. Also es hat für mich ganz selbstverständlich dazugehört und hat auch unsere Beziehung die Zukunftsvision unserer Beziehung mit ausgemacht. Würde ich schon sagen, genau.
Okay,
die Hochzeit und alles, was damit verbunden war, war eine unheimlich glückliche Phase, die schön war und die, wo wir ganz zuversichtlich so in dieses Eheleben sozusagen reingegangen sind.
Und für euch war es selbstverständlich, dass dazu auch Kinder gehören sozusagen?
Ja, das war für uns beide nicht nur selbstverständlich, sondern wirklich auch zentral. Also wir wollten gerne, oder das hat, glaube ich, für uns beide einen wichtigen Baustein, was so ein erfülltes Leben ausmacht oder wirklich ein zentrales Element von einem erfüllten Leben. Für uns diese erstmal naive Vision. So. Genau. Und ich bin jetzt 42, also ich war auch nicht mehr so jung. Und meine eigene Mutter hat mit 21 mich bekommen. Und ich fand es eigentlich immer eine schöne Idee, früh Mutter zu werden. Und es war dann ja schon mal rum. Also ja. Früh war ich dann schon mal nicht mehr dran. Da waren ja. erst andere Themen bei ja, mir klar. angestanden.
Ja.
Und genau, aber ja, wir waren da irgendwie auf jeden Fall ganz klar damit und auch beide, das ist nicht so ein Nebenschauplatz oder kann sein oder auch nicht oder ja. Sondern wir wollten das sehr.
Ja, und dann habt ihr es versucht.
Genau.
Habt ihr losgelegt sozusagen.
Genau. Also vielleicht sollte ich noch dazu jetzt erstmal sagen, in welcher Lebenssituation ich jetzt heute bin. Also wir sind 10 Jahre später immer noch verheiratet.
Yay, sehr schön. Das ist doch schon mal ein großer Erfolg. Toll.
Naja, das ist noch kein Kriterium. Aber
doch, hallo, 10 Jahre.
Doch, wir sind, also ich bin immer noch sehr gerne verheiratet. Genau.
Ach, schön.
Und wir haben dann aber erstmal eine sehr, sehr harte Zeit durchgemacht. Also diese Kinderwunschphase war für uns eine sehr belastende Zeit, die so auf diese Honeymoon-Phase gefolgt ist. Und was passiert ist, ist, dass ich 6-mal in relativ kurzer Zeit 6-mal schwanger geworden bin, einmal sogar mit Zwillingen. Und all diese Schwangerschaften zwischen der 5. Woche und dem 5. Monat verloren habe. Also zuletzt auch eine stille Geburt tatsächlich auch hatte.
Das tut mir sehr leid. Wow, da kriege ich sofort Gänsehaut. Wie, wenn du dich zurückerinnerst sozusagen beim ersten Mal, wie schockiert warst du? Hast du mit sowas auch nur annähernd gerechnet? Dass es auch möglich ist sozusagen, dass es eine Möglichkeit ist, dass es nicht so funktioniert. Also bei mir war das damals, kann ich mich noch erinnern, ich war total geschockt. Ja klar, hatte ich von Fehlgeburten gehört, aber ich hatte jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass mich das trifft. War das so ein bisschen auch bei dir so?
Also was mich stark verunsichert hat, war nicht, dass das passiert ist, sondern dass ich von meinem Selbstverständnis und von meinem Selbstbewusstsein, von meinem Körpergefühl und meiner Vorstellung, wie das alles sein wird mit Schwangerschaft und Entbindung und Muttersein, war ich jemand sehr Sicheres, Selbstbewusstes. Ich habe da gar keine Frage dran gehabt, dass ich jetzt ein Kind bekommen werde, dass ich jetzt schwanger bin und ein Kind bekommen werde. Und
ja.
Ich habe auch jedes Mal sofort gemerkt, wenn ich schwanger war. Also ab der Zeugung quasi wusste ich, dass ich schwanger bin. So. Mhm. Dann sehr gutes Körpergefühl dazu. Und das wurde jetzt total irritiert. Und das Zweite, was damit noch zusammenhängt, ist auch diese wahnsinnige Ohnmachtserfahrung, dass ich das nicht zu begreifen, ich habe es nicht in der Hand. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben eine Situation gewesen, die ich nicht steuern und managen konnte, wenn ich mich nur hart genug dafür anstrenge oder was ich über Leistungsbereitschaft oder Fleiß oder was auch immer erreichen kann, sondern ja. Ich bin hier, ein Kind zu empfangen und mit dem Kind schwanger zu sein, erfordert eine ganz andere, weiß ich nicht, Qualität, die mit dem, was ich bis dahin erlebt habe, überhaupt nicht zu greifen war.
So. Ja, kann ich total sehr, sehr gut nachvollziehen. Diese Hilflosigkeit und dieser Kontrollverlust. Also da hat man halt keine Kontrolle drüber, was da passiert sozusagen. Ne?
Ja, und es hat mich richtig erschüttert. Also natürlich weiß ich auch rational, dass wir immer nur glauben, wir hätten alles unter Kontrolle. Ja. Aber sozusagen, wenn die Erwartungen so einigermaßen erfüllt sein, dann werden, dann lässt sich dieses Gefühl ja auch aufrechterhalten. Ja? Und an der Stelle bin ich so richtig damit gegen die Wand gelaufen.
Ja, wie hat sich das bei dir geäußert? Wie natürlich ging es dir schlecht, verständlicherweise. Du sagst, in sehr kurzer Zeit, in wie vielen Jahren sozusagen, waren diese 6 Seelen, die nicht bleiben wollten?
Ja, also ich lebe ja heute mit 2 Kindern, die bei mir leben. Mhm. Und die sind jetzt 5 und 8 Jahre alt. Mhm. Also meine Tochter ist gerade 8 geworden. Und das heißt, dass es ja sozusagen, also die Geburt war 2013 und es hat sich sozusagen in diesen 2 Jahren davor, zweieinhalb Jahren davor abgespielt.
Wow. So viele Fragen. Die Frage vielleicht, wie hast du es geschafft, nicht die Hoffnung zu verlieren, nicht die Zuversicht, nicht den Glauben daran, dass du irgendwann ein gesundes Kind in den Armen hältst?
Ich habe daran nie eine Frage gehabt, nie. Ich hatte da nie eine Unsicherheit. Ich wusste das einfach.
Ja.
Ich wusste nur nicht, ob meine Kraft reicht. Da, also ich war einfach oft so sehr erschöpft, weil es ja auch, wie wir wissen, mit sehr vielen Belastungen, körperlicher, hormoneller Art, teilweise ja auch mit operativen Eingriffen und allen möglichen Hormonbehandlungen, was auch immer da reinspielen kann, dann die ganz normalen Schwangerschaftsanforderungen wie Übelkeit, Müdigkeit und dieses ständige Auf und Ab. Und natürlich diese wahnsinnige emotionale Belastung. Und der habe ich eigentlich am meisten gelitten. Also ich habe so viel Angst. Eigentlich war diese ganze Kinderwunschphase durchgehend, war ich in Angst. Ja, wow. Also... Und
wie hast du das?
Ich habe aber nicht, also weil deine Ausgangsfrage war ja, wie ich die Hoffnung aufrechterhalten habe. Und ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, wirklich das Glück, dass ich da eine Sicherheit in mir hatte, dass das so sein wird. Also ich weiß, einmal war ein Punkt, eine Situation, an die erinnere ich mich noch, da habe ich dann in mich hineingehört und gesagt, du musst dich jetzt mal dieser Perspektive stellen, dass es sein kann, dass du nicht leibliche Kinder bekommen wirst. Und das habe ich rational versucht, weil ja auch vieles dann schon dagegen sprach, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich hatte dazu keine... Entsprechung im Gefühlsmäßig.
Ja, interessant. Also das war, aber trotzdem, du sagst Hoffnung, es war irgendwie in dir, dass du irgendwie die Gewissheit hattest, das wird noch was. Und was war die Angst sozusagen? Und du sagst, da war aber auch ganz viel Angst in diesen 2 Jahren. War die eher so, okay, Angst im Sinne von, okay, wie lange halte ich das noch durch? Oder wie... Oder wird es wieder passieren, auch beim 7. Mal sozusagen schwanger sein?
Also was ich wusste bei mir, es ist mir jetzt auch nochmal was Wichtiges zu sagen, dass es ja alles sehr persönlich und sehr individuell ist und für jemand anders überhaupt nicht zutreffen muss, sondern ganz anders sein kann. Ja, ist mir ganz wichtig, dass es jetzt nur eine Perspektive ist. Bei mir war es so, ich hatte das Glück, dass ich sehr schnell schwanger geworden bin. Also ich hatte keine langen Phasen, die ich sozusagen dann nicht schwanger, die ich diese Unsicherheit aushalten musste.
Ja.
Allerdings habe ich, nachdem ich die stille Geburt hatte, ganz bewusst mehrere Monate verhütet, um meinem Körper und meiner Seele die Möglichkeit zu geben.
Wunderbar, das finde ich toll.
Ja.
Ja, ja.
Aber biologisch sozusagen war das Schwangerwerden bei mir jetzt nicht das Problem.
Nicht das Problem. Gab es denn, also meistens weiß man es nicht, warum das passiert. Hattet ihr einen Grund sozusagen, gab es bei euch einen Grund in irgendeiner Weise, was die Ärzte vermutet haben?
Nein, die Ärzte waren bei mir sehr ehrlich und haben gesagt, dass sie überhaupt nichts dazu sagen können, was der Grund ist. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Bruchteil an Untersuchungen machen lassen, der da möglich ist, weil mich das nur noch mehr gestresst hätte. Also muss ja auch jedes Paar für sich entscheiden.
Total.
Aber diese Untersuchungen sind alles so ausgefallen, dass keine Anhaltspunkte da waren, woran es tatsächlich liegen kann, was die Ursache ist. Oder gar, dass sie einem der beiden Partner zugeschrieben wird oder was auch immer da untersucht werden könnte.
Wie hast du Trost gefunden in der Zeit? Gab es da was oder Menschen?
Also ich hatte das Glück, dass ich wirklich viel Unterstützung von meinem Mann bekommen habe, der, auch wenn er die Zeit ganz anders erlebt hat und wesentlich weniger dramatisch für sich persönlich erlebt hat, aber ich habe ihn sehr als Unterstützung erlebt und wir hatten auch sehr, sehr großes Glück damit, dass wir kaum partnerschaftliche Konflikte dadurch hatten, was ja auch sehr verständlich und sehr naheliegend ist. Und ich habe wenige enge Bezugspersonen gehabt, mit denen ich das auch geteilt habe. Ja, aber letztlich habe ich mich schon sehr viel in dieser Zeit überfordert auch gefühlt und auch gedacht, ich muss das irgendwie alleine bewältigen. Oder ich habe es auch verharmlost. Ja, also das ist gar nichts. Also es wird ja beispielsweise von Medizinern oder auch in der gesellschaftlichen Perspektive oder in oberflächlichen Kontakten mit anderen Menschen gerne davon gesprochen, dass es ein natürliches, statistisch hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt und so weiter. Und ich wollte mich da auch nicht so sehr, glaube ich, verunsichern lassen. Mhm. Und also ich habe selber in dieser Zeit, ich bin ganz unterschiedlich damit umgegangen. Ich kann es gar nicht, also ich habe teilweise wirklich sehr viel getrauert. Ich habe mich auf jeden Fall sehr viel zurückgezogen damit.
Ja.
Mit dieser Trauer sehr viel Ruhe gebraucht und Abstand von anderen. Ja, und andererseits habe ich es auch versucht, nicht zu nah an mich ranzulassen, weil ich ja woanders hin wollte. Ich war ja irgendwie auf einem Weg, also so. Ja. Und das, was mich da alles belastet hat, es kam eigentlich erst später so richtig zum Tragen, als ich sozusagen nicht mehr unter dem Druck war, sozusagen, dass ich es mir dann ehrlich anschauen konnte und auch festgestellt habe, wie sehr mich das viele Situationen doch belastet haben.
Das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt. Das heißt, du hast in dem Moment so ein bisschen, hört sich auch so ein bisschen an, wie funktioniert, weil du ein bestimmtes Ziel hattest, logischerweise.
Mhm.
Und dann, wann war der Zeitpunkt sozusagen, nachdem deine Tochter da war oder nachdem beide Kinder da waren, dass du dann nochmal zurückgeguckt hast und festgestellt hast, das war aber ganz schöne Schwerstarbeit, die ich da eigentlich geleistet habe.
Also als ich mich das erste Mal richtig gestellt habe, das war nach der stillen Geburt, da habe ich mir richtig Zeit für mich genommen, um das auch anzugucken und wirklich sehr, sehr viel getrauert und dann eben nicht nur das Baby betrauert, das wir beerdigt haben, sondern auch diese Anstrengung erstmal gespürt und diese Trauer, die in der Zeit davor sich sozusagen angesammelt hatte. Ja. Und ich habe es auch schon öfter von Frauen gehört, natürlich alles erst im Nachhinein, die gesagt haben, umso früher die Fehlgeburt stattgefunden hat, umso weniger ist es möglich, diese Trauer zu leben und ernst zu nehmen. Ja. Und das finde ich wirklich dramatisch, weil die Zeit, diese Dauer der Schwangerschaft überhaupt nichts darüber aussagt, wie das emotional von dem Paar empfunden wurde. Ja, also diese mit dem Wissen um die Schwangerschaft sozusagen entsteht ja letztlich sogar schon Bindung sozusagen, klar, entsteht eine Fantasie davon, wie das Leben weitergehen wird, wie wir als Paar Eltern werden, wie ich Mama werde und all das. Und das lässt sich nicht in Zentimetern oder in Wochenanzahlen bemessen.
Ja.
Und das ist mir erst so richtig klar geworden, weil also das Baby, das ich tot geboren habe, dafür gab es ganz viele Angebote und Rituale. Ja, also wir konnten das beerdigen. Wir haben dann Sterbebildchen angefertigt. Wir haben ein Grab, das wir besuchen können. Das Kind hat einen Namen. Man könnte es sogar ins Familienstammbuch eintragen. Wir haben Finger- und Fußabdrücke machen lassen und auch ein Bild und so weiter. Und da wurde mir erst klar, diese anderen, meine anderen Kinder haben viel weniger in der Form Beachtung gefunden, weil es auf einer rein physischen Ebene weniger zu greifen war. Ja. Und gesellschaftlich auch viel weniger als was Problematisches anerkannt wird, sondern halt irgendwie als es ist halt was Frauen passiert seit Jahrtausenden und hilft ja auch nichts weiter. Also es ist halt einfach so ungefähr. Und diese ganzen Schwierigkeiten der anderen Menschen im Umgang mit diesem Phänomen der Fehlgeburten erschwert natürlich der betroffenen Frau, damit bewusst umzugehen und es nicht auch wegzuschieben oder klein zu reden.
Ja, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde diesen Aspekt so, so wichtig, weil ich das letztens auch erst wieder zu hören bekommen habe, ne, dass man mehr trauern darf, wenn je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist. Und empfinde das auch als völlig anders. Ja. Ich hatte auch schon eine Klientin, die hatte eine relativ frühe Fehlgeburt und hat, glaube ich, 5 Jahre mit der Trauer verbracht, ja. Und ich finde, das, wie du schon sagst, ja, es hat nichts mit den Zentimetern zu tun oder sonst irgendwas, wie tief die Trauer sein darf, ja. Die darf so sein, wie sie halt individuell ist bei der jeweiligen Frau oder bei dem Paar, ne? Also das finde ich total wichtig. Und ich finde es so traurig, dass unsere Gesellschaft, wie soll ich sagen, einem das oftmals nicht zugesteht. So nach dem Motto, ja, so ein bisschen, fühlt es sich manchmal so an, ach, stell dich nicht so an, war ja noch kein Baby, war ja noch nichts Richtiges sozusagen, kanntest du ja auch noch gar nicht, komm drüber weg. Ne? Das ist etwas, was mich sehr, sehr stört. Ne? Und weswegen ich ja auch meine Arbeit mache und diesen Podcast ins Leben gerufen habe, um darauf hinzuweisen, dass das nicht okay ist.
Also was ich verstehen kann, in mir wächst sozusagen was, auch ich gehe diese Symbiose ein mit diesem Baby und es ist ja auch bei jeder Frau anders, ab wann sie wirklich anfängt, sich damit mehr auseinanderzusetzen oder weniger. Absolut. Oder vielleicht ist es auch in jeder Schwangerschaft anders, gar keine Frage.
Ja.
Aber es hilft wohl, wenn das Ganze in meinem Körper stattfindet, überhaupt dazu einen Zugang zu haben, während jetzt der Partner, wenn er am Anfang noch nichts sieht oder die Bewegung im Bauch oder was auch immer, da noch nicht so einen Zugang hat, geschweige denn die anderen Menschen um einen herum sozusagen im Umfeld. Das kann ich schon verstehen erstmal. Und gleichzeitig, wie ich gerade schon gesagt habe, findet aber ab dem Zeitpunkt der Gewissheit darüber, kann es so sein, dass in der Frau oder auch bei dem Paar sozusagen die Zukunftsvision beginnt. Und es beginnen sich auch Wünsche zu erfüllen. Und natürlich werden auch Schwangerschaften und auch Kinder überfrachtet mit Erwartungen, die dort überhaupt nichts zu suchen haben. Aber nichtsdestotrotz passiert es.
Ja, absolut.
Und da hilft einem halt relativ wenig, wenn man gesagt bekommt, dass es jeder zweiten Frau passiert und dass es was ganz Natürliches ist. Ja. Damit wird sozusagen, vielleicht soll sogar einem auch ein Schuldgefühl genommen werden, von einer Ärztin jetzt zum Beispiel. Aber gleichzeitig wird mir eben die Tiefe meiner Trauer abgesprochen oder die Berechtigung dazu abgesprochen.
Ja, absolut.
Und ja gut, es ist natürlich tatsächlich kann und das hoffe ich, dass sich die Frauen das auch trauen, jede Frau nur für sich selbst fühlen, ob das ein tragisches Ereignis, ein schmerzhafter Verlust für sie ist oder ob sie es gar nicht so problematisch empfindet. Ja? Und dann findet ja Trauer auch nicht an einem Tag als ein punktuelles Ereignis statt, sondern es kann auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt im Leben nochmal plötzlich als Thema aufploppen. Und auch dann hat es seine Berechtigung, immer dann, wenn es eben da ist.
Ja, wenn es gesehen werden will sozusagen. Ne? Ja, auch das ist ganz interessant, dass du diesen Punkt aufgreifst, ne? Weil ich dann manchmal Klientinnen habe, die schon viel älter sind, ne? Und wo das auf einmal hochkommt. Interessanterweise, die ganz verwirrt sind, hä, wie, das ist ja schon so lange her, ne? Aber es ist halt manchmal noch da, dann sozusagen.
Manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass einer bestimmten Form von Schmerz ich mich auch erstellen kann, wenn ich mich auch wirklich dem gewachsen fühle, dass er dann erst hochkommen kann.
Ja, aus Selbstschutz auch ein Stück weit, ne?
Genau. Und andererseits muss es auch kein dramatisches Ereignis sein. Das will ich auch. Also bei mir war es so jedes Mal.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass es für jede Frau so sein muss. Ja,
sehe ich auch so, auf jeden Fall. Und plädiere da auch für Verständnis, dass das jeder anders empfindet. Ne? Weil jeder natürlich eine andere Gefühlswelt hat, andere Werte hat, andere Empfindungen und Erfahrungen gemacht hat im Leben. Und dann so wirkt sich das dann sozusagen unterschiedlich aus, logischerweise. Du hast mir in deiner wirklich wunderschönen Mail, die du mir geschrieben hast, da hattest du reingeschrieben, dass deine viele Kinder, die leben nicht bei dir, aber du warst mit denen existenziell verbunden, dass du in so einer Symbiose warst mit denen. Empfindest du auch jetzt noch, dass sie bei dir sind sozusagen? Also kannst du, wenn du fühlst, sozusagen da reinfühlst, sind die da bei dir oder wie empfindest du das? Diese zwei Kinder, die bei dir leben und sechs Kinder, die ja nicht bei dir leben.
Also erstmal ist es wirklich nochmal was man sich, finde ich, vergegenwärtigen muss, dass diese Symbiose, wie eine Mama sie mit ihrem noch nicht geborenen Baby hat, gibt's kein anderes Mal als Beziehungsform. Die gibt's nur so und die ist eben eine existenzielle, rein biologisch existenzielle Verbindung.
Und
die Kinder, also ich empfinde diese Kinder als meine Kinder, aber nicht in der Form, dass ich sie mir jetzt vorstelle, wie sie geworden wären oder also manchmal denke ich, wie alt wären sie jetzt oder sowas, aber eher in einem, ja, weiß ich nicht, eher die Anerkennung, die emotionale Anerkennung, dass es Teil meiner Geschichte ist und dass diese kleinen Wesen zu mir gehören. Ja, also dass sie, dass ich sie sehe, dass ich sehe, dass es so war. Ja.
Ja.
Und das hat auch was mit Respekt vor dem Leben und vor dem Sterben zu tun. Und ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wie die eine Situation, wo ich bei der Frauenärztin war und sie sagte, die kann keinen Herzschlag mehr feststellen. Und es war noch so ein früher Zeitpunkt der Schwangerschaft, dass sie mir dann auch gesagt hat, es wird einfach mit der nächsten Blutung abgehen. Und meine Vorstellung war dann, ich spüle mein Kind ins Klo. Und also, was ich sagen will, ist, es hat auch was mit Würde zu tun und mit ja, dem eine gebührende Achtsamkeit entgegenzubringen. Ja, ohne das jetzt überzubewerten, aber diese, das ist, wie gesagt, Bestandteil meiner Geschichte und auch unserer Paarbeziehung, ganz klar. Und mir war es auch sehr wichtig, dass meine Kinder nicht im Detail, aber dass die wissen, dass ich Fehlgeburten hatte, bevor sie geboren wurden.
Wow.
Ja, weil wir gehen ja auch an dieses Grab.
Ja? Oh, wie schön.
Und was soll ich Ihnen, also am Anfang haben wir gesagt, wir gehen in den Park, wo die vielen Eichhörnchen sind. Mhm. Aber ich habe eine ziemlich clevere Tochter. Ja, es war mir auch wirklich selbst ein Anliegen, dass sie weiß, was wir da tun und warum wir das tun.
Ja.
Und damit gibt es sozusagen diesen Teil unserer Geschichte auch einen Platz in unserer Familie.
Das finde ich unglaublich wichtig. Finde ich ganz toll, dass du offen damit umgehst. Sehr, sehr schön.
Ja, und für die Kinder ist es ja überhaupt kein Problem. Die haben ja den Verlust nicht. Also wenn die Kinder zuerst geboren werden und dann hat eine Frau eine Fehlgeburt, natürlich kann es dann auch sein, dass ein Kind eine Verlusterfahrung dadurch macht.
Ja.
Aber in meinem Fall war es ja jetzt von der zeitlichen Reihenfolge andersherum und die Kinder gehen ganz natürlich und spielerisch damit um und stellen da Fragen. Und dann ist es aber auch wieder erledigt. Also da wird dann kein riesen Tamtam draus.
Ja, Kinder, es ist schon interessant, ne, dass Kinder nochmal ganz anders mit dem Tod umgehen, als wir Erwachsenen das tun. Ne? Hast du allen Kindern Namen gegeben?
Ich hatte mit meinem Mann schon über Namen nachgedacht in der ersten Schwangerschaft und so spielerisch auch schon davor, aber jetzt noch nichts festgelegt. Aber da wir ja wussten, wir wollten Kinder, hatten wir das schon thematisiert, welche Namen uns gefallen, welche weniger oder so.
Yeah.
Aber ich habe dann wenn ich dann eine Fehlgeburt hatte, dem Kind keinen speziellen Namen gegeben. Das Baby, das wir beerdigt haben, hatte im Bauch einen Namen und tatsächlich hat es danach einen anderen bekommen. Also das, und wir haben diesen Namen auch nicht mehr, der war dann vergeben. Ich weiß auch nicht, das, irgendwie.
Ja,
ich sage jetzt nicht zu jedem Kind einen eigenen Namen oder auch noch irgendwelche Vorstellungen, wie das aussieht oder sowas gar nicht. Es ist eher so auf einer seelischen Ebene, würde ich sagen.
Geht mir auch so, kann ich nur bestätigen. Ich habe jetzt für meine 4 Fehlgeburten habe ich auch keinen Namen. Klar, ich hatte mir Gedanken, wann macht man sich halt Gedanken, so was, ach, das ist ein schöner Name, oder, ne, klar, deswegen heißt ja mein Podcast auch Alles da, Noella nicht, das war ein Name von meiner Liste, den ich sehr, sehr schön fand, weil ich vor ewigen Zeit, mit Anfang 20 hatte ich eine Kollegin da, also Ella ist ja inzwischen ein Name, der sehr oft vergeben wird, aber vor 20 Jahren war das noch nicht der Fall, und dann weiß ich noch, ich fand die total nett und ich fand den Namen so schön, den hatte ich mir so gespeichert, wie das halt dann manchmal so ist. Nee, also insofern kann ich das total verstehen, dass das auf einer seelischen Ebene ist, ne? Ich finde es immer spannend zu hören auch, ne, wie ist das bei anderen Frauen, wie empfinden die das eigentlich, aber bei mir ist es in jedem Fall sehr, sehr ähnlich. Und warum glaubst du denn, dass es gesellschaftlich so, wie soll ich sagen, ja, dass man so alleine gelassen wird als Frau mit diesem Thema und dass man möglichst schnell wieder funktionieren soll am besten. Also so zumindest einige Frauen, ich habe einige Frauenärzte und Ärztinnen auch durch, ne, also waren empathischere bei als andere logischerweise, ne, aber da war einer so dabei, der war so, ach, ne, der hat sich schwer getan, mir einen Krankenschein auszustellen. Ich dachte so, hä? Entschuldigung, kannst du doch nicht entscheiden, wie es mir gehen soll übermorgen?
Nee. Hm? Also ich hatte in der Zeit zwei verschiedene Frauenärztinnen, die das beide sehr gut gemacht haben. Die eine hat auch die Operation, also die Ausschabung einmal durchgeführt, die auch meine behandelnde Frauenärztin war. Okay. Das hat mir irgendwie auch geholfen, dass das irgendwie in einer Hand geblieben ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll.
Verstehe ich.
Und die haben mir überhaupt keinen Druck gemacht. Und ich habe das auch zum Glück auch nicht von Arbeitgeberseite oder sonst wie erfahren. Aber ich kann für mich sagen, ich hatte dies in mir selbst. Also, und da würde ich alle Frauen wirklich ermutigen wollen, besser hinzuhören, was angesagt ist, was sie jetzt wirklich brauchen, um auch wieder seelisch gesund zu werden und es zu wirklich zu verkraften und daran zu wachsen und ich sehe schon auch einen Aspekt darin, dass das Thema Tod halt grundsätzlich ganz vielen Menschen schwerfällt, darüber zu reden, und für mich ist jede Fehlgeburt wirklich so ein Ereignis auf Leben und Tod. Also ich habe das auch so empfunden, dass ein Teil von mir stirbt.
Ja.
Mit dieser Erkenntnis, dieses Baby wird jetzt in meinem Bauch nicht weiter wachsen.
Ja, absolut.
Wird nicht.
Ja.
Nee, nicht mal gesund zur Welt kommen. Also das ist wirklich, nicht nur Trauer ist, sondern auch wirklich diese, wirklich ein Anteil innerlich stirbt, der auch betrauert werden muss.
Ja.
Und ich zu dem Zeitpunkt aber gar keine Worte dafür gefunden habe. Also es ist auch eins der großen Anliegen, warum ich überhaupt jetzt hier bei dir bin, dass wir als Gesellschaft Worte dafür finden müssen, eine Sprache, ohne dass es zu viel moralische Bewertungen oder wie die Frau das erleben muss oder wie man richtig reagiert oder sondern dass es jetzt ein Lernprozess ist, sozusagen für uns als Gesellschaft. Wie können wir das als relevantes Thema aufnehmen, das seine Berechtigung hat und seinen Platz bekommt?
Ja, das finde ich unglaublich wichtig, tatsächlich. Das ist eine wichtige Forderung an unsere Gesellschaft. Und was du auch sagst, ne, es stirbt ein Teil von einem mit, das habe ich auch so empfunden. Und ich hatte eine Podcast-Gästin, eine sehr spirituelle, weise Frau, die ist auch Coachin und so.
Und die Sache zu diesem Satz, der ist mir seitdem nie wieder aus dem Kopf gegangen. Wir Frauen müssen damit leben, dass wir das Leben und den Tod in uns tragen. Das war so, im ersten Moment war das so, wow, da ist mir echt so die Stimme weggeblieben. Und dann dachte ich so, ja, aber sie hat recht.
Mhm.
Und sich damit auseinanderzusetzen und das auch zuzulassen, dass das so ist, dass man das akzeptieren muss, ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und dass wir das betrauern dürfen und dass ich der Meinung bin, dass man das auch öffentlich betrauern darf, wenn man das möchte, muss, wie gesagt, ne, hatten wir ja schon, hattest du ja auch schon gesagt, muss nicht jeder so empfinden. Das ist völlig in Ordnung, wenn das jemand anders empfindet. Ne? Aber dass man das darf, dass man darüber sprechen darf, dass das keine Trauer sein muss, die irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so versteckt gelebt wird, habe ich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ne? Dass es eher versteckt gelebt wird. Aus unterschiedlichsten Gründen, weil man sich irrationalerweise als Versagerin fühlt oder was auch immer. Ne?
Ja, und weil es auch bagatellisiert wird, so.
Ja.
Also,
ja.
Und damit muss ich ja umgehen. Das heißt, ich muss mich aktiv dazu behaupten, mit einem unfassbar intimen Thema. Also viel intimer geht es ja gar nicht mehr. Ne?
Ja.
Und ich habe Belastungen erlebt in dieser Zeit, über die wollte ich auch gar nicht sprechen. Mhm. Also das ist ja auch, ich mache mich ja sichtbar mit so einer verletzlichen Seite von mir und dann möglicherweise in einem Kontext, wo es auch gar nicht eigentlich hingehört. Jetzt ein Beispiel ist jetzt, ich habe während einer beruflichen Reise eine ganz schwere Blutung bekommen in einer Schwangerschaft.
Mhm.
Und dann bin ich in der Fremde, da ist nicht mein Arzt, ich weiß nicht, was los ist, ich habe natürlich auch Schmerzen und all dies Mögliche. Und das ist aber meine private Angelegenheit. Und ich stehe jetzt aber in diesem beruflichen Kontext. Und an der Stelle hat es für mich da nicht hingehört, aber das hat gleichzeitig verunmöglicht, dem und mir selbst gerecht zu werden an der Stelle.
Ja. Wie hast du das gelöst für dich?
Also ich bin davon ausgegangen, das war nicht die erste Fehlgeburt, ich bin davon ausgegangen, dass diese Blutung, weil sie war sehr, sehr, sehr stark und plötzlich, dass sie bedeutet, dass es jetzt eine Fehlgeburt ist, sozusagen.
Ja.
Und habe mich dann entschieden, da zu bleiben. Es waren mehrere Tage, trotzdem da zu bleiben und das durchzuziehen, sozusagen.
Ja.
Und habe sozusagen, bin mir als, in dieser, mit diesen Gefühlen, die ich da gehabt hätte, überhaupt nicht gerecht geworden. Also ich habe das einfach für diese Zeit nicht ausgeblendet, stimmt nicht, aber halt nicht den Rahmen gegeben und nicht so dafür gesorgt, wie es gut gewesen wäre. Und das ist jetzt nur ein winziges Beispiel. Also permanent sind Situationen, alle Frauen, die schwanger werden, kennen ja, was weiß ich, dass sie müde sind oder Übelkeit haben oder sowas. Und hier ist es aber so, ich habe diese ganzen Leiden, ich habe zusätzliche Arzttermine, was weiß ich, was ich nicht alles habe. Und am Schluss habe ich die Fehlgeburt und dann stehe ich da und habe das alles erlebt und erlitten für nichts und bin wieder leer und bin wieder nicht Mama und bin total voller Schmerz. Und für Außenstehende ist es aber, kommt halt vor, passiert halt. Oder die kriegen es gar nicht mit, weil ich es auch nicht kommuniziert hatte bis dahin oder was auch immer. Ja? Also es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Diskrepanz, mit der ich da zurechtkommen muss, auch in meinen verschiedenen Rollen. Und und was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass es viele andere Konfliktfelder noch gibt, neben dem, was ich jetzt benannt habe, zum Beispiel, dass ich permanent ungewollt und unvorbereitet mit diesem Thema konfrontiert werde in der Kinderwunschzeit. Und ich kann mich gar nicht richtig wappnen, weil ich bin total dünnhäutig, was das Thema anbelangt. Ich will auch niemanden ständig damit belasten, sozusagen. Und ja, ich glaube, es wird ganz viel dann beschwichtigt, weggelächelt oder auch verdrängt. Ja. Und ich will auch nicht permanent zusätzlich noch Konflikte erleben. Also sei es jetzt, dass mir irgendwie nahestehende Verwandte gute Ratschläge geben, die ich nicht haben will, oder dass meine Schwester darüber jammert, wie nervig ihre Kinder gerade sind, oder dass meine Freundin sich für eine Abtreibung entscheidet oder was auch immer. Permanent sind Situationen, die mich bis ins Mark erschüttern können, sozusagen, ohne dass ich einen Platz habe, das angemessen sozusagen zu kommunizieren, weil das zu stark emotional aufgeladen ist in dieser Phase.
Ne? Total, ja. Wie hast du da einen Tipp? Kann man da irgendwas tun, um sich zu wappnen, wie du es gesagt hast? Und die Dünnhäutigkeit, die lässt sich halt nicht wegdiskutieren. Ne? Man ist dünnhäutig in dieser Zeit.
Also ich finde, wenn ich jetzt schon ich hatte wirklich eine Geschichte damit, ja, das war nicht eine Fehlgeburt und dann habe ich mich dagegen entschieden, nochmal schwanger zu werden, sondern es hat sich über einen längeren Zeitraum sozusagen diese nicht wissen, wie mein Leben jetzt weitergeht, Phase hingezogen. Und natürlich, wie bei allen anderen Frauen auch, ist es die Phase, in der die Freundinnen ihre Kinder kriegen. Ja. Und dass die Schmerzen, die das bei mir auslöst, dass ich mir die erlaube, ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt. Also, dass ich auch, also das habe ich erst viel später auch dauert richtig, dass ich mich über die Geburten der Kinder meiner Freundinnen, natürlich habe ich die kognitiv willkommen geheißen als wundervolle neue Menschen, aber mein Herz konnte ich nicht aufmachen zu dieser Zeit. Ja, es ging einfach nicht. Und das hätte aber auch keine meiner Freundinnen jetzt erwartet. Also da habe ich jetzt, es war irgendwie denen ja auch klar. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich mich so weit geöffnet habe, ja, was bei mir los ist oder was. Ja, und dann, glaube ich, ist es je nachdem, wie schwer einen das trifft oder wie schwer einen das aus der Bahn wirft, wirklich sinnvoll, mit nahestehenden Leuten zu sprechen darüber. Und sich auch nicht zu scheuen, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, also ich kann das für mich sagen, dass ich das auf jeden Fall genutzt habe und auch das den ganzen Heilungsprozess total vorangebracht hat, weil ich in so einer Überforderung bin mit diesen vielfachen Belastungen, die damit einhergehen, dass es nur sinnvoll und konstruktiv ist, sich da jemanden zu suchen.
Ja, finde ich total einen wichtigen Punkt auch. Und als du dann schwanger warst mit deiner Tochter, wie hast du die Schwangerschaft empfunden? Konntest du die Angst, also ich könnte mir vorstellen, dass da Angst war, ich weiß es nicht, ne, dass es wieder passiert. Wie konntest du damit umgehen, sozusagen, dass du trotzdem vielleicht Frieden in dieser Schwangerschaft dann doch letztendlich gefunden hast?
Ja, ich würde da jetzt gern was Schönes erzählen. Das kann ich aber leider nicht. Also ich habe mich sehr viel zurückgezogen in der Schwangerschaft. Ich habe es auch für mich still auch genießen können, das schon, aber es war keine Freude oder keine Euphorie oder das weitaus überwiegende Gefühl, das auch wirklich in meinem Körper einfach richtig drin war Angst, wirklich. Und in, wie wir vorhin schon gesagt haben, es geht um Todesangst.
Ja.
Und die war vorbei, als ich wusste, dass dieses Kind auf der Welt ist und keine Minute früher. Also
Wahnsinn.
Ich habe ganz viel meditiert in dieser Zeit und das hat mir auch unheimlich viel geholfen. Aber es hat mich nicht frei gemacht, mich im Alltag wirklich voller Vertrauen jetzt da einzulassen. Ich war wirklich die ganze Zeit ängstlich. Ich war wirklich die ganze Zeit ängstlich und ich habe mich auch nicht mehr rational sinnvoll verhalten. Also ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der in dieser Phase des unerfüllten Kinderwunsches zum Beispiel auch schon die Zeugung des Kindes betrifft, dass Frauen oder Paare dann ihr Sexualleben total verändern.
Ja.
Oder das war jetzt, wie gesagt, ich bin immer sehr schnell schwanger geworden. Das war jetzt bei mir nicht so das Thema, aber bei mir war zum Beispiel, dass ich richtig starr geworden bin. Ich hatte Angst, zum Beispiel Sport zu machen, der irgendwas auslösen könnte. Oder ich bin nicht mehr schwimmen gegangen. Ich bin nicht mehr gereist. Also weitere Entfernungen habe ich nicht mehr zurückgelegt aufgrund der Vorerfahrung. Und das alles hat ja auch meinen Körper sozusagen in so eine Starre gebracht. Ja,
ja.
Also diese Angst sozusagen nicht abbauen geholfen, sondern mich eher da drin gehalten.
Ja.
Und ich wusste das auch alles kognitiv, aber ich konnte das nicht überwinden.
Nicht lösen für dich.
In der zweiten Schwangerschaft, also bei meinem Sohn in der Schwangerschaft, war es dann ein bisschen besser. Aber ich hatte nie dieses, so eine unbeschwerte Gefühlslage konnte ich zu keinem Zeitpunkt herstellen.
Ja, ja.
Und auch diese Erfahrungen, auch wenn ich natürlich, brauche ich jetzt nicht sagen, unfassbar dankbar bin über meine beiden Kinder, mit denen ich zusammen lebe, aber auch diese Schwangerschaften haben nochmal irre Kraft gekostet auf einer psychischen Ebene.
Mhm. Ja. Das glaube ich dir sofort. Und das ist auch, das finde ich, das ist so, also empfinde ich auch als großes Bedauern, ne? Dass, also schon bei mir war das zumindest so, nach der ersten Fehlgeburt, dass ich danach nie wieder unbeschwert dran gegangen bin. Ne? Wie
ja.
Schade irgendwie, ne?
Ja.
Und das bedauere ich.
Auch viele, weiß ich nicht, so Rituale oder zum Beispiel für meinen Mann war es immer total schön, den Ultraschall zu erleben, weil er da einen ganz anderen Zugang gekriegt hat sozusagen. Und für mich war es jedes Mal die Hölle. Also wirklich, für mich war das, oh Gott, was kommt jetzt wieder für eine Mutmaßung und ob sie dann stimmt und ob es zu klein ist oder zu hör oder was oder wie. Ich will es gar nicht wissen. Mhm. Also mir hat es überhaupt nicht geholfen.
Interessant, ja, glaube ich dir.
Während es für ihn schöne Erlebnisse waren, weil er nochmal ganz anders in Kontakt gekommen ist. Ja.
Ja, Wahnsinn, so unterschiedlich. Das zeigt auch nochmal wieder, ne, wie in einer Partnerschaft, wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen. Ne? Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich dich tatsächlich schon fragen, was sind sozusagen deine letzten Worte? Was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben?
Also was mir ganz wichtig war für dieses Gespräch sozusagen, den Frauen, hauptsächlich den Frauen, aber natürlich auch den Männern, Mut zu machen, dass diese individuelle Verlusterfahrung einfach in keinem Verhältnis steht zum gesellschaftlichen Umgang damit. Und dass sich da zwei, also für mich haben sich da zwei Diskrepanzen aufgetan. Einerseits zwischen meinem emotionalen Erleben des Verlustes jedes Mal, dieser Schmerzen, das Baby zu verlieren. Und dann auf der anderen Seite, jetzt bei einer relativ frühen Fehlgeburt besonders, die Geschwindigkeit, mit der sich der Körper wieder regeneriert und sozusagen wieder funktionsfähig wäre, sozusagen, ist in einem ganz anderen Tempo als dieser Trauerverarbeitungsprozess. Das als eines einfach ernst zu nehmen.
Ja.
Und zum anderen ist eben auch das Verständnis in der Gesellschaft für diesen Schmerz und diese Verzweiflung noch nicht gegeben oder auch mit vielen Ängsten und Unsicherheiten belegt, jetzt überfordert zu werden mit dem Thema. Ja? Und ja, mir ist es einfach total wichtig, dass die Frau, die so eine Erfahrung gemacht hat, sich auch ein Stück weit ihre eigene Würde wieder zurückgibt, indem sie sich wirklich nach innen richtet und hinhört, auf sich selbst hört, was sie jetzt braucht und einfach weiß, dass sie kostbar ist und dass sie wertvoll ist und auf jeden Fall vollständig ist, so wie sie ist, in der Lebenssituation, in der sie jetzt eben gerade ist.
Ja.
Und dass sie jedes Recht hat auf ihre Gefühle und dass sie sich vor niemandem rechtfertigen oder entschuldigen muss, auch nicht, wenn sie 3 Jahre später erst traurig ist oder was weiß ich, einem die Trauer irrational vorkommt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja?
Ja.
Wichtig ist sozusagen, wenn ich das spüre, das nicht wegzudrücken, sondern dem einen guten Rahmen zu geben und auch die ganze Liebe, mit der ich nicht weiß, wo die jetzt überhaupt hin soll, weil mein ganzes Konzept irgendwie nicht aufgegangen ist, sozusagen, dass total, wenn es irgendwie möglich ist, diese Liebe sich erstmal selbst zu geben, sich selbst zu bemuttern und
ja.
Gar nicht zu viel zu denken oder neue Pläne zu schmieden oder
ja.
So ein Aktionismus, sondern für sich selbst da zu sein und hinzuhören, was tut mir jetzt gut und wenn's das ist, dass ich mich zurückziehen will, dann
ja.
Zu versuchen, das zu ermöglichen und sich so lange krank schreiben zu lassen, wie die Seele krank ist und
ja.
Wenn es ist, zu tanzen und zu feiern und sich abzulenken, dann ist es das. Und,
ja.
Und auch darauf zu hören, dass sich auch die eigene Sexualität dadurch verändern kann, diese Bedürfnisse für eine Zeit ganz anders belegt sein können und wirklich so jeden Tag zu gucken, was ist heute dran, ja, und was brauche ich, damit ich gut durch diesen Tag komme? Und
ja.
Ja, also einfach auch den Mut, diese Trauer ernst zu nehmen.
Ja, herzlichen Dank, liebe Judith. So toll, dass du dein Herz geöffnet hast und über so intime Dinge gesprochen hast und über so schmerzhafte Dinge aus deinem Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bei mir warst.
Sehr gern.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne dich.